Hier ist Big Post Game und dieser Podcast wird präsentiert von Tissot, der Schweizer Uhrenmarke für alle Basketballfans. Als Partner der FIBA und offizieller NBA-Zeitnehmer ist Basketball für Tissot mehr als nur Sport vom Tip-Off bis zur Crunch-Time, sondern Lifestyle. Die sportliche Kollektion mit eigenen NBA-Uhren spiegelt das perfekt wider. Schaut mal rein unter www.tissotwatches.com. Und jetzt geht's los. Der erste nationale Titel 2022 wird vergeben und zu diesem Anlass haben wir uns gedacht, wir machen nicht nur in unserem Heft eine richtig geile Story über den Pokal, wo wir jede einzelne Mannschaft rausarbeiten, sondern wir machen auch noch eine Sonderfolge hier im Podcast für euch und liefern euch die Vorschau aufs Wochenende. Am Wochenende gibt es nämlich das Pokaltop 4, das in Berlin stattfindet. Und einen Gewinn für diesen Podcast, den haben wir sowieso bei uns, das ist der Robert. Grüß dich, Robert.
Servus, Stucky, ja, danke für die Blumen.
Ja, wunderbar. Wie geht's in München? Alles gut?
Ja, alles gut soweit. Ich habe die Quarantäne wieder verlassen. Bin jetzt wieder auf freiem Fuß quasi und dementsprechend natürlich auch motiviert für ein hoffentlich spannendes Pokaltop 4.
Wunderbar. Also wir können auf jeden Fall schon mal festhalten, dass es weder in deiner Heimatstadt München dieses Jahr, weder in deiner Heimatstadt München einen Pokalsieger gibt, noch in meiner Heimatstadt in Ludwigsburg gibt es einen Pokalsieger in diesem Jahr. Sie kommen entweder aus Berlin, aus Crailsheim, aus Braunschweig oder aus Chemnitz. Einer dieser vier Mannschaften wird den Pokal sich schnappen. Wir haben uns für diese Sonderfolge sehr, sehr viele O-Töne geschnappt. Wir haben mit allen Protagonisten gesprochen. Wir haben aus der BBL-Pressekonferenz, wo ich vorhin noch war, noch ein paar Töne für euch mitgebracht. Wir haben wirklich super viele Protagonisten, die wir heute hören und zwei Experten, die wir mit im Boot haben. Und zuallererst wollen wir mal, ach, den holen wir uns direkt rein, oder? Rupert Fabig. Als Experte für Braunschweig oder für den norddeutschen Basketball, so kann man es, glaube ich, nennen. Den holen wir jetzt direkt mal rein, oder?
Ja, absolut. Geht ja um das Halbfinalspiel Braunschweig gegen die Hackrum Wörlins Crailsheim. Das auf dem Papier vielleicht ausgeglichenere Halbfinale, wobei man auch Chemnitz gegen Alba, glaube ich, nicht unterschätzen sollte.
Genau, diese beiden Spiele, die werden wir jetzt gleich für euch ausführlich analysieren, drüber sprechen, wer wie, wo, was seine Stärken hat, wie gesagt, die Protagonisten zu Wort kommen lassen. Und davor müssen wir aber natürlich noch drüber sprechen mit Corona und Konsorten. Also das machen wir auch gleich mit Rupert. Jetzt rufen wir ihn erstmal an.
Grüß euch.
Zack, da ist er. Servus oder Moin, wie man bei dir im hohen Norden sagt.
Weder noch. Ich komme ja ursprünglich ganz aus der Mitte Deutschlands. Von daher, guten Tag.
Guten Tag, sag er da.
Guten Tag.
Ganz konservativ. Aber guten Tag hat sich schon unser Parallel-Podcast im Basketball schon rausgesucht als seine Begrüßung. Deswegen machen wir hier Moin oder Servus.
Machen wir Hallo.
Ja, machen wir Hallo.
Oder so, Servus,
ja, Moin, genau.
Ja.
Robert, bist du heiß aufs Pokaltop vor?
Ja, auf alle Fälle.
Sehr schön.
Ich finde es ja sehr spannend, dass 3 von 4 Mannschaften dabei sind, die man da gar nicht unbedingt erwartet hätte.
Ja, und eine dieser Mannschaften ist Braunschweig, mit denen du dich befasst hast für unser aktuelles Heft. Da werden wir gleich drüber sprechen. Aber zuallererst wollen wir uns nochmal ganz kurz erinnern an den Schock im vergangenen Jahr. Das Pokaltop 4 wurde am Tag, an dem es hätte stattfinden sollen, abgesagt und verschoben am Schluss dann wegen Corona. Und das könnte auch dieses Jahr wieder passieren. Fand ich sehr interessant. Gab es vorher eine Aussage von Stefan Holz vom GM der Liga sozusagen. Und da hören wir jetzt gleich mal rein. Und dann werden wir darüber diskutieren, was ihr darüber denkt.
Wie sind die Spielregeln in Bezug auf Corona, ne, am Wochenende? Leider sind wir ja immer noch in diesem Modus. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass es im letzten Jahr ja den Fall gab, den absoluten größten anzunehmenden Unfall, ja, dass wir am Samstagmittag oder am Samstagmorgen positiven Test hatten eines Spielers, eines Teams. Und dann gab es kurzfristig eine gewisse Hektik und die Frage war, findet das Spiel statt oder nicht statt? Das wurde im Dreieck mit Gesundheitsamt alles geklärt und das war jetzt nicht ganz optimal, wie das letztes Jahr so gehandelt wurde. Und ich sage immer, man kann ja mal einen Fehler machen, ja, aber nicht dieselben zweimal. Insofern haben wir uns bemüht, in diesem Jahr im Vorfeld die Dinge zu klären und haben zunächst mal ein sehr klares Testregime, das ist so der erste Punkt. Also die Spieler und auch die Teammitglieder der vier beteiligten Mannschaften werden seit letzter Woche schon regelmäßig PCR getestet. Der letzte Test wird dann morgen, Freitag früh stattfinden, sodass wir dann gegen Mittag dann grünes Licht haben sollten. Heißt natürlich im Umkehrschluss auch, ne? Also bis morgen Mittag müssen wir noch ein bisschen zittern, ne? Aber bislang sind wir gut unterwegs und haben die Teams soweit zusammen und hoffen natürlich, klopfen auf Holz, ja, haha, dass wir kein Ausbruchsgeschehen mehr produzieren, ne, in den vier Teams. Und die Spielregeln sollte es dann doch, ja, zu dem Fall kommen, dass es ein Ausbruchsgeschehen einem Team geben könnte, dann wäre es ein sehr klares, es gibt ein sehr klares Verständnis, dann würde es keine Spielwertung geben, dann würde das Spiel verlegt werden, heißt auf Deutsch, dann würden wir das gesamte Top 4 auf einen neuen Termin ansetzen. Also insofern alle nochmal, ja, hoffen, dass alles gut geht, dass wir dann das Turnier spielen am Wochenende.
So, das also Stefan Holz. Ich musste zwischendrin ein bisschen lachen, habt ihr sicher gehört, als er gesagt hat, auf Holz klopfen. Damit hatte er mich. Rupert, ist es für dich die richtige Entscheidung, so ein Turnier dann ganz abzusagen wegen dem Corona-Fall? Oder sagst du, dann hat die Mannschaft irgendwie Pech gehabt und dann müsste die halt abfliegen und der Rest würde dann zu Ende gespielt werden?
Puh, schwierige Frage. Ist die Frage, ob das wirklich komplett ganz abgesagt wird oder ob man einen Termin findet, das zu verlegen.
Ja, sofern würde möglich, Verlegung wäre dann der Fall.
Genau. Solange das möglich wäre, falls nicht zu weiteren Verlegungen im Saisonverlauf anderweitig kommen würde, man findet wirklich noch einen Alternativtermin, dann finde ich, ist das die fairere, sportlich fairere, bessere Version. Wenn das jetzt nicht gegeben ist, dann finde ich, ja, muss dann wohl die Mannschaft in den sauren Apfel beißen, die Corona-Fälle hat, wenngleich sie wahrscheinlich sehr, sehr wenig dafür kann. Ich halte aber die Alternative mit der Verlegung dann doch für sinnvoller, weil wir alle einen vernünftig ausgespielten Pokalsieger haben wollen, so wie auch einen Meister haben wollen, der nicht dadurch bestimmt wird, dass eine Mannschaft durch Corona-Fälle aus dem Rennen genommen wird. Allerdings bin ich eigentlich ganz guter Dinge, dass es diesmal gut geht. Stefan Holz hat ja selber angesprochen, denselben Fehler macht man nicht zweimal im Optimalfall. Es wird jetzt täglich PCR getestet. Und wenn wir uns die Mannschaften angucken, die da beteiligt sind, die haben ja glücklicherweise, muss man ja jetzt sagen, schon größtenteils ihre Corona-Ausbrüche hinter sich, was die Wahrscheinlichkeit natürlich verringert, dass sie sich jetzt binnen so kurzer Zeit nach der erstmaligen Ansteckung nochmal neu infizieren. In Berlin war um die Jahreswende in Quarantäne. Die Chemnitzer hat es auch erwischt, wenn ich mich recht entsinne. Bei den Braunschweigern hat es den anderen alle mal getroffen und Crailsheim weißt du wahrscheinlich am besten statt. Ich glaube, da ging es noch halbwegs.
Ja, bei Crailsheim war bisher noch nicht wirklich was. Ist auf jeden Fall interessant, dass sie es so angehen wollen, dass es also da eine Verschiebung geben würde. Wir hoffen das natürlich alle nicht, aber dass es mal so der Stand der Dinge auch wie dagegen vorgegangen wird, finde ich ganz interessant. Also seit der vergangenen Woche schon täglich oder dreimal in der Woche, glaube ich, PCR-Tests genommen werden von allen Spielern. Also hoffen wir, dass da wirklich dann nichts passiert und dass wir dann da komplett reinstarten können ins Top 4. Das machen wir jetzt auch, würde ich vorschlagen, oder Robert, dass wir reingehen in Braunschweig gegen Crailsheim. Was siehst du da für eine Partie? Was hast du da für eine Überschrift über diese Partie?
Ja, ich habe es vorher schon anklingen lassen. Für mich ist es das auf dem Papier her schon ausgeglichenere Halbfinale. Lass mich noch vielleicht einen Satz auch zuvor her ergänzen, was Rupert gesagt hat. Ich glaube, es kommt jetzt auch dazu, zur ganzen Corona-Thematik, dass wir weitgehend geimpfte Spieler haben und auch selbst wenn es einen Fall geben sollte, müssen ja geboosterte Kontaktpersonen nicht in Quarantäne. Also ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass wir eine Verlegung des Top 4 sehen werden, halte ich persönlich für sehr, sehr gering. Aber jetzt zurück zum Spiel Braunschweig-Crailsheim. Es ist, glaube ich, total schwer vorauszusagen. Beide Teams haben sich jetzt unter der Woche wirklich gut präsentiert. Die Braunschweiger mit einem Sieg gegen die wirklich sehr gut performenden Ulmer. Crailsheim struggelt so ein bisschen, hat aber auch in die Erfolgsspur zurückgefunden gegen die Gießen 46ers. Ich sehe ein ausgeglichenes Spiel mit leichten Vorteilen für die Hackro Merlins.
So war es ja dann am Schluss auch in der Partie in der BBL. Da hat Braunschweig nach Verlängerung gegen Crailsheim verloren. Allerdings ist das für mich nicht mehr so richtig ein Gradmesser, weil einfach zu viele Veränderungen seitdem stattgefunden haben. Unter anderem ist ja Robin Mays zum Beispiel nicht mehr mit dabei. Ich hatte das Spiel so ein bisschen zwischen Teamorientierung versus Einzelorientierung überschrieben, wobei es nicht ganz so einfach ist. Rupert, was erwartest du von dem Spiel?
Ich würde Robert weitgehend zustimmen, dass es auf jeden Fall das Ausgeglichene der beiden Spiele ist, also so stark Chemnitz ist, aber mein, wovon reden wir hier? Die spielen gegen Alba Berlin. Und Crailsheim gegen Braunschweig sind Mannschaften, die tabellarisch und auch vor allem bilanzmäßig gar nicht so weit auseinander liegen. Sehe es aber auch da wieder wie Robert, wir doppeln uns hier, dass ich die leichten Vorteile auf Seiten der Merlin sehe. Würde aber den Braunschweigern durchaus eine Chance einräumen. Was ich finde, was durchaus ein Faktor werden könnte, ist ein bisschen die Belastung der Crailsheimer. Die haben ja vor allem letzte Woche einen echt strammen Spielplan gehabt mit der zweifachen Euro-Belastung, fast im Stil eines Eurocup-Teams, also eine doppelte englische Woche eingelegt haben. Ja ohnehin immer eine relativ kleine Rotation. Die Braunschweiger haben jetzt unter der Woche auch dieses Ligaspiel gehabt, das hat der Crailsheim aber auch wiederum. Sonst noch etwas ausgeglichener und geschonter. Dazu kommt der Beneturovic auch aus seiner Corona-Quarantäne zurück, er hat sich schon freigetestet. Also der wird ihnen auch nicht fehlen. Das gänzlich ausschließen würde ich nicht, dass Braunschweig da für eine Überraschung zuständig ist. Im Vorfeld hatten wir ja schon mal Stati, wir beide miteinander gesprochen. Du hast mit Ingo Enskat wiederum gesprochen und der hatte ja die Chancen auf 50-50 taxiert. Ich würde auch eher 60-40 bei Crailsheim einordnen.
Mm. Ingo Enskat werden wir gleich noch per O-Ton hören. Jetzt hören wir erstmal kurz bei TJ Shorts rein, denn der hat uns erzählt, warum er eigentlich Bock hat, dieses Finale zu gewinnen, warum er da so hinterher ist. Da hören wir mal kurz rein.
This is definitely something that, you know, you live for. You look forward to the cup. And for us to be able to be in the top four, it's just a huge accomplishment already. But none of us on this team are satisfied. I know I'm not. So when we go there for the top four, when we, you know, show up, I saw it was just recently announced it'll be in Berlin. You know, we're going there to win it. And that's the mindset. And when we show up there, we're going to give our all and go out there, to, like I said, to win the cup. So it's nothing but a blessing to be able to play in these do or die games, because that's, you know, that's what any hooper lives for, to be able to bring some hardware home or bring a trophy back to the club and to the fans. So that's definitely something we look forward to and hope that we can accomplish.
Also er will Hardware mit nach Hause bringen, das finde ich einen sehr guten Ausdruck da auf jeden Fall, das ist seine große Motivation. Wenn wir mal auf die verschiedenen Spielstile gucken, finde ich ganz interessant, die es sind relativ ähnlich, zumindest wenn wir nach den Punkten schauen. Die Crailsheimer haben die zweitbeste Offensive der Liga mit 87,2 Punkten im Schnitt. Die Braunschweiger haben die drittbeste Offensive der Liga mit 85,7 Punkten im Schnitt.
Darf ich kurz einhaken?
Darfst du?
Das würde ich ein bisschen mit Vorsicht genießen, weil Braunschweig auf das schnellste Tempo der Liga spielt.
Genau.
Was das natürlich dafür sorgt, dass die Offensive, die nackten Zahlen dadurch geboostert werden.
Du bist Hellseher, weil genau darauf wollte ich nämlich hinaus, weil die Braunschweiger mit die höchste Pace spielen, und ich glaube sogar die höchste Pace spielen. Die Crailsheimer allerdings nur Platz 9 bei der Pace, was ja eher so ein ganz guter Mittelfeldwert ist. Wird es darauf ankommen, aus deiner Sicht, Rupert? Wer sein Tempo spielen kann, der wird das Ding am Schluss gewinnen. Ist das eines der Kernelemente?
Tempo ist sicherlich ein Punkt. Beim klassischen Setplay, wenn es so ein Halfcourt-Game wird, sehe ich Crailsheim überlegen, gerade jetzt, wo Braunschweig keinen Robin Mays mehr hat. Crailsheim hat einen TJ Shorts. Er hat auch individuell doch die etwas besseren Faktoren. Ein zweiter Punkt, auf den ich ein besonderes Augenmerk richten würde, sind die Rebounds. Und Crailsheim ist insgesamt eines der schlechtesten, wenn nicht sogar das schlechteste Rebounding-Team der Liga. Er sammelt prozentual die wenigsten Abpraller ein, während Braunschweig da ganz gut dabei ist, besonders im offensiven Brett, wo sie mit Turudic, mit Owen Klaassen und Martin Peterka drei sehr gute Offensiv-Rebounder haben. Und bei Peterka finde ich das nur so ein Phänomen, weil er ja praktisch nur an der Dreierlinie rumlungert, dass er sich dann trotzdem immer noch fast zwei Offensiv-Rebounds pro Spiel schnappt.
Ja, das wird auf jeden Fall ein Thema, glaube ich, Thema Rebounds, auch weil, Robert, die beiden Mannschaften sich ja so überhaupt nicht ähneln in ihrem Spielstil. Die Crailsheimer mit fast 39% Dreierquote, das ist der drittbeste Wert der Liga, gehen da auch viel auf den Dreier, die Braunschweiger eher in der attackierenden Art und Weise unterwegs. Die zweitmeisten Freiwürfe der Liga, auch wenn die prozentual nur relativ schlecht abgeschlossen werden, finde ich trotzdem einen Wert, der sehr gut darstellt, dass die Braunschweiger die Körbe attackieren, dass sie schnell spielen wollen, dass sie da ihr Spiel durchziehen wollen, oder?
Ja, auf jeden Fall. Wir diskutieren viel über die Spielstile. Ich glaube, einen Faktor, den wir bisher vollkommen außen vor gelassen haben, ist das, was TJ Shorts angesprochen hat. Es ist ein Do-or-Die-Spiel. Und weder die Löwen Braunschweig noch die Hakro Merlins sind jetzt sonderlich erfahren, was Do-or-Die-Spiele angeht. Und ich glaube, das kann ein Riesenfaktor in diesem Spiel werden. Wie sieht's in Sachen Nervosität aus? Dass beide Mannschaften ihren Spielstil durchziehen wollen, keine Frage. Die Crailsheimer ihren schnellen Offensivbasketball, die Braunschweiger eher mit vielen Pässen, hartes Attackieren am Brett, alles klar. Aber wie sieht es mit Nervosität aus? Weil du kannst dir kein schlechtes Viertel erlauben in so einem Spiel. Wenn du da jetzt wirklich mal schlecht reinkommst und das Spiel vielleicht gleich 15 Punkte im Hintertreffen liegt, dann wird es unglaublich schwer. Und da bin ich am meisten gespannt, wie sich die beiden Mannschaften da präsentieren werden.
Ja, Robert, ich muss dir ein bisschen widersprechen. Die Crailsheimer hatten schon einige Do-or-Die-Spiele in dieser Saison. Zweimal im Europe Cup ums Weiterkommen. Einmal war das so ein halbes und einmal ein komplettes Do-or-Die-Spiel und zweimal im Pokal. Alle vier Spiele haben sie gewonnen, was, glaube ich, auch ein Faktor werden könnte, wie du es schon gesagt hast. Auch darüber habe ich mit TJ Shorts gesprochen und der hat Folgendes dazu gesagt.
It's definitely an advantage because it just prepares us for those moments in those do or die games when you are in that exact same situation. Each game that you could win when it's a, you know, a close fought game, that's definitely a huge confidence boost for your team. Just a huge mindset boost that you can win those close games and just find a way to win.
Also, just find a way to win. Das haben sie bisher geschafft. Robert, glaubst du, das ist ein Vorteil für die Crailsheimer, wie es Robert auch schon hat anklingen lassen? Die mehr Erfahrung haben in diesen Do-or-Die-Games, die können am Schluss das Ruder rumreißen, die können auch unter Druck performen, die wissen auch, dass sie unter Druck performen können?
Ist absolut ein Vorteil, weil das auch eine Schwäche der Braunschweiger ein bisschen ist. Das sind keine klassischen Do-or-Die-Spiele, die sie hatten, aber sie hatten verdammt viele knappe Spiele. Also, wenn man sich so eine ganze Punktedifferenz ansieht, sieht man, die ist sehr ausgeglichen. Braunschweig war ein wenig Blowouts beteiligt, aber immer an einer Menge knappen Spiele. Besonders die richtig engen, diese Nailbiter, die haben sie mehrheitlich verloren. War jetzt auch letztens wieder das Spiel gegen die Bayern dabei, was sie noch abgegeben haben, wo sie deutlich geführt haben, wo es noch in die Verlängerung ging, was sie verloren haben. Und auch gerade in der Overtime haben sie nicht die beste Bilanz. Das ist schon auffällig, dass die knappen Spiele verloren gehen, was ja häufig bei Mannschaften passiert, die eher mit unerfahrenen, jüngeren Spielern agieren. Da sind ja bei Braunschweig doch einige dabei, die auch wirklich schon zu Leistungsträgern gereift sind, aber denen noch ein bisschen diese Erfahrung da fehlt. Ich glaube aber, dass sich Jesus Ramirez, der Trainer der Löwen, dadurch gezielt darauf vorbereitet, auch auf solche Situationen. Ich war kurz vor Ende des vergangenen Jahres in Braunschweig, habe mich mit ihm und mit David Krämer unterhalten. Und da war ich beeindruckt davon, zum einen, wie viel Wert Ramirez auf den Pokal legt. Er war mit Ulm dreimal im Finals in seiner Zeit als Co-Trainer dort. Und gesagt, dass er eigentlich überhaupt keine Lust mehr hat, jetzt schon wieder irgendwie ein Finale zu verlieren oder gar nicht erst ins Finale zu kommen, sondern dass ihm das sehr viel bedeuten würde. Und zum anderen, wie detailversessen er ist. Also ich habe ihn gerade auf die knappen Spiele angesprochen und auf defensive Probleme. Und da haben wir unter anderem davon erzählt, dass er sieht, dass seine Mannschaft dumme Fouls begeht, aber nicht, weil sie taktisch falsch sind, sondern weil die Fußstellung in etwas ungünstigen Winkel ist. Und wenn man den Winkel um ein paar Grad verändern würde, dann wäre das kein Foul mehr und dass seine Mannschaft da cleverer sein muss, da mehr dran arbeiten muss oder auch wie er mit David Krämer arbeitet, als der Beginn der Saison sehr schlecht aus dem Zweipunktbereich getroffen hat, dass sie sich das genau angeschaut haben, permanent Video geguckt haben und er dann gesehen hat, dass er leicht disbalanciert ist bei seinen Würfen und dass sie daran wiederum gearbeitet haben, das zeigt mir, dass Braunschweig auf jeden Fall einen sehr guten Trainer hat, der mit Sicherheit nicht unvorbereitet in das Spiel am Wochenende gehen wird.
Ja, das glaube ich auch. Wir haben ihn auch im O-Ton, da hören wir mal kurz rein, was er uns gesagt hat.
Aber der andere, at the end of the day, are stats. And for us, it's already very, very, very positive. We are really proud and happy to be in Berlin, to be in that situation. How many good teams are not here or cannot be here? So it's already very good. At the same time, we need to learn in different scenario competing. So we are in a situation that probably we didn't expect and nobody expected. But now we're gonna go there to in order to compete and keep dreaming. No, about the question comparison with Kraschheim, it's difficult to say where we are better. So Kraschheim is playing extremely good season. They clicked together from almost from the beginning, which was pretty impressive. We are different teams. And we have different style. Both we have strengths, weaknesses. I will say our strength probably is the group, the chemistry, the energy. Let's see if it's enough to throw it on the court and use it to compete again.
Also ganz interessant, am Anfang hat er gesagt, diese Underdog-Rolle, das ist reine Statistik, da sieht er sich gar nicht so wirklich. Es geht eher um dieses Gefühl, dass er da mitbringt oder dass auch seine Mannschaft da mitbringt. Zum Thema Crailsheim wollte er sich, glaube ich, nicht so richtig in die Karten gucken lassen, was durchaus verständlich ist im Vorhinein vor eines solchen großen Spieles. Und später hat er dann gesagt, es ist dieser Zusammenhalt, diese Teamchemie, die sie so stark macht. Und ich wollte eigentlich mit euch beiden auch noch über die herausragenden Spieler, über vielleicht das Matchup schlechthin sprechen. Können wir das bei den Braunschweigern überhaupt? Weil die leben ja schon extrem von ihrer Breite in der Mannschaft, Robert.
Ja, absolut. Also den herausragenden Spieler, den Anführer sehe ich bei den Basketball-Löwen nicht. Wie du sagst, sie kommen über die Breite. Sie haben natürlich einen Martin Peterka, der meiner Ansicht nach schon eine exponierte Rolle im Team hat, weil er einfach extrem solide und extrem gut spielt. Aber sie kommen tatsächlich über die mannschaftliche Geschlossenheit. Da ist ein André Senal, da ist ein Luke van Sloten, da ist ein David Krämer. Und das Teamgefüge, glaube ich, das muss funktionieren, wenn man gegen die Crailsheimer den Coup schaffen will und ins Finale einziehen will.
Ja, Rupert, wir wurden neulich auch gebeten, im Podcast darüber zu sprechen. Das wäre jetzt vielleicht auch noch die richtige Möglichkeit, über zwei Spieler, die exakt am selben Tag geboren sind und den gleichen Nachnamen tragen, nämlich Brandon und Nicolas Tischler. Da ist für mich, sind die auch in dieser Mannschaft, die sehr breit ist, sind das aber die Durchstarter schlechthin aktuell. Haben ihre Spielzeit auf fast 20 Minuten aktuell erhöht in den letzten Spielen und die könnten auch, glaube ich, ein großer Faktor dafür werden, ob TJ Shorts funktioniert oder ob TJ Shorts nicht funktioniert, weil sie mit ihren 2 Metern und ihrer Schnelligkeit, ihrer Athletik da vielleicht eine Chance haben, einen sehr großen Spieler gegen einen diesen kleinen, quilligen, unglaublich schnellen Spieler wie Shorts zu stellen.
Könnt ihr die beiden eigentlich auseinanderhalten?
Nee, du?
Nein.
Beim einen ist eine 1 mehr auf dem Jersey. Beim einen steht 13, beim anderen 3.
Ja, aber ich weiß nicht, bei welchem.
Bei Brandon ist die 13 drauf.
Okay. Die beiden Jungs haben fantastisch überrascht und haben wirklich so das Potenzial, wenn es einen Titel geben würde, Durchbruch der Saison oder Überraschung der Saison, dann müssten die an vorderster Front genannt werden. Wären ja auch von ihren eigenen Mitspielern schon seit Defensivwaffen immer gelobt. Und wie du es richtig gesagt hast, mit ihrer Länge, mit ihrer Athletik und den langen Armen, auch Fähigkeiten zum Rebound, können sie sehr, sehr effektiv in der Verteidigung am Wochenende zum Einsatz kommen. Und es ist tatsächlich ein interessantes Matchup, wenn du Spieler mit Länge gegen Shorts stellst, die er vielleicht nicht so im 1-1 über seinen Speed rösten kann, sondern weil sie eben schnell und flinke Füße haben, wo es etwas schwieriger für ihn wird. Er ist jetzt nicht der allerbegnadetste Werfer, auch nicht unbedingt aus dem Dribbling. Das heißt, wenn man es schafft, ihn mit ein bisschen Abstand zu halten und mit den langen Armen seinen Wurf beeinflussen kann, ohne dass es zum Korb geht, wäre das ein Erfolgsrezept. Andererseits, es lag sich hier wahnsinnig einfach. Die Vereine, Mannschaften haben es dieses Jahr geschafft, TJ Shorts Kreise wirklich effektiv einzuschränken. Und wir sprechen dann von zwei, ich glaube 19 sind die beiden, 19-Jährigen, die dann eine enorme Aufgabe zuteil wird, für diesen potenziellen MVP der Liga stoppen müssen. Also in der Theorie, ja, in der Praxis bleibt es abzusehen.
Ja, da gucken wir ganz genau drauf. Also es wäre auf jeden Fall so ein taktischer Kniff, den man sich überlegen könnte, dass das funktioniert. Bei Crailsheim für mich der X-Faktor, also ich sag mal, TJ Shorts muss natürlich funktionieren, muss natürlich klicken, aber der X-Faktor bei den Crailsheimern ist für mich Bogdan Radosavljević, Boggy. Weil der muss offensiv liefern gegen einen starken Frontcourt von Braunschweig und vor allem auch defensiv seine Variabilität zeigen. Boggy hat sich in seiner Fußarbeit stark verbessert über die letzten Jahre, ist sehr viel schneller, auch im Kopf sehr viel wacher geworden, habe ich so das Gefühl. Muss jetzt aber gegen ganz verschiedene Typen antreten, zum Beispiel gegen einen Owen Klaassen oder andererseits gegen einen Martin Peterka, die komplett verschiedene Gewichtungen haben. Der eine viel athletischer, der andere mit einem guten Schuss ausgestattet. Also das finde ich ist ein ganz ganz interessante Geschichte da, ob Boggy da diese Breite in der defensiven Variabilität mitbringt, weil wenn er sie mitbringt, dann haben die Crailsheimer, glaube ich, herausragende Chancen. Wenn es sie nicht mitbringt, dann könnte es tatsächlich ein bisschen schwierig werden, weil Boggy für mich der einzige richtig gute Erstliga-Center ist im Kader bei den Crailsheimern. Also, ja.
Wenn man es mal umdreht, hat er natürlich auch einen großen Vorteil aufgrund seiner Offensive. Also sicherlich wird es für ihn eine Herausforderung defensiv gegen die unterschiedlichen Spielertypen, die die Braunschweiger haben. Andererseits dürfte er ihm das Leben auch gewaltig schwer machen, weil er ja, übrigens erstmal, Boggy ist ein überragender Typ, finde ich. Und spielerisch hat er sich ja auch extrem entwickelt. Also sein Dreier ist eine wirkliche Waffe genommen, den er auch wirklich sehr munter, schnellen Abzugsfinger nimmt. Aber er hat ja auch am Korb die Moves und die Länge und auch das Gefühl, den Touch, um da effektiv abzuschließen. Also ich glaube, auch da kann er für große Probleme sorgen und wird nicht nur potenziell in Probleme defensiv geraten. Mhm. Wie du schon sagst, absoluter Schlüsselspieler.
Wir hören mal rein, was Ingo Enskat uns noch gesagt hat über den Crailsheimer Stil und wie es bei Ihnen am besten flutscht, wie Sie am besten in Ihre Offense reinkommen.
Ich glaube, unsere stärksten Phasen sind, wenn wir richtig mit Tempo agieren können, vorne dann als Team zusammenspielen und hinten in der Defense. Ich glaube, das ist halt was, wo wir halt immer dann so ein bisschen den, sage ich mal, Grundpunkt für den Erfolg selber mitbestimmen können. Wir müssen halt in der Lage sein, durch eine gute Defensive und ein gutes Rebounding unser eigenes Halbfeld, sage ich mal, sauber zu halten und dann mit Tempo nach vorne spielen. Das sind jetzt keine großen Weisheiten dann dabei, aber ich glaube, das ist die Basis für unsere Mannschaft.
Ach, Ingo Enskat, ich liebe ihn für seine nüchterne norddeutsche Art. finde ich aber durchaus anschaulich, auch wenn das so ein bisschen schemenhaft manchmal wirken möchte, floskelhaft vielleicht auch, ist es alles in allem, glaube ich, tatsächlich das, worauf es bei den Crailsheimern ankommen wird. Robert, was erwartest du für ein Spiel nochmal abschließend und wie wäre dein Tipp, wenn du tippen müsstest?
Ich erwarte zu Beginn nervöses Spiel von beiden Seiten. Glaube dann, dass die Crailsheimer schneller ihren Rhythmus finden, die Nervosität ablegen können und sich dann am Ende mit 12 Punkten Differenz durchsetzen.
So genau tippt er sogar. Wow. Okay, und Rupert, du?
Ich lasse mich selber noch nicht so schnell entkommen aus dem Podcast. Ich wollte nochmal Robert kurz was fragen. Da er ihn ja aus nächster Nähe kennt, schätzt du denn David Krämer ein, von dem ich mich durchaus mittlerweile als Fan bezeichnen würde?
Ich schätze ihn in Braunschweig sehr gut ein. Er hatte in München dieses Missverständnis. Ich hatte auch mal mit ihm ein Interview gemacht. Da war er noch voller Selbstvertrauen, zwar zu Beginn seiner Münchner Zeit. Und ich glaube, dass ihm seine Rolle, die er jetzt in Braunschweig hat, extrem gut tut. Dass er wirklich auch mal dieses Selbstvertrauen ausleben kann und auch wirklich eine wichtige Rolle auch als Scorer übernehmen kann. Bei ihm wird es die Frage sein, wie kann er wird sicherlich extrem motiviert sein, seine Motivation quasi bündeln. Schafft er sie zu kanalisieren, dann kann er ein ganz wichtiger Faktor werden im Halbfinale. Vielleicht überdreht er, dann wird es vielleicht schwieriger für ihn. Da bin ich auch ganz gespannt, wie er sich da präsentieren wird.
Ja, ich glaube, dazu muss er auch defensiv abliefern als Pick-and-Roll-Verteidiger. Die Rolle ist ihm ja ist ja sehr viel wichtiger für ihn geworden nach dem Aus von Robin Amaes, der ja der beste Pick-and-Roll-Verteidiger im Braunschweiger Team war. Und da hatten sie sowieso so allgemein im Team so ihre Probleme in der Pick-and-Roll-Defense. Also wie sie da jetzt, da muss Krämer, glaube ich, viel tun, dass das auch da wieder mehr passiert. Wie gesagt, die Tischler-Brüder sind da sehr gut eingesprungen bei dem Thema. Und das wird auch sicher gegen die Hako Merlins Crailsheim wieder ein großes Thema, denn die sind eine der besten Pick-and-Roll-Mannschaften der kompletten Liga und haben auch noch den besten Pick-and-Roll-Spieler. Das ist TJ Shorts. Also ich glaube, da wird sich eine Gemengelage auch für David Krämer ergeben, die sehr spannend zu sehen sein wird. Und ich finde den Ansatz von Robert sehr interessant, dass er da nicht überdrehen darf. Wenn er da unter Druck seine Leistung abliefern kann, dann könnte das auf jeden Fall was werden für die Braunschweiger.
Ja, witzigerweise Braunschweig mit Krämer auf dem Kurs das beste Defensivrating, wobei das natürlich auch wieder ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist. Hängt ja auch sehr stark davon ab, wer da mit ihm auf dem Feld steht. Und gerade wenn das dann die Fischler sind oder andere gute Verteidiger, dann profitiert er natürlich davon. Aber zu meinem Tipp, um das Ganze abzuschließen, bevor ich noch einen habe, ich tippe, wenn Robert schon so genau war, +8 für Crailsheim. Und was ich euch noch fragen wollte, glaubt ihr, Braunschweig bekommt professionelle Unterstützung oder ganz prominente Unterstützung von der Seitenlinie?
Ja, das steht bei mir auch noch auf dem Zettel. Davon wird ausgegangen. Nils Mittmann hat gesagt, er hätte auch davon gehört. Ich weiß nicht, ob das ein Scherz von ihm war oder ob da tatsächlich Dennis Schröder ihm einfach nicht Bescheid gegeben hat, dass er vorbeikommt. Aber Dennis Schröder soll wohl aus Houston eingeflogen kommen in diesen 3-4 Tagen, hieß es in diesem Zitat von Nils Mittmann, in dem Dennis Schröder während der NBA-Saison frei hätte. Da würde er zum Top vorkommen. Also davon wird stark ausgegangen, dass Dennis Schröder eine der 4000 Leute in der Halle sein wird. Vielleicht das auch nochmal einen Ticken mehr Motivation. Apropos Nils Mittmann, von dem haben wir auch noch einen O-Ton, den wollen wir euch nicht vorenthalten. Da hören wir noch kurz rein und dann machen wir dieses Spiel zu.
Es ist natürlich enorm wichtig, diese Erfahrung, die wir da sammeln können, für die Spieler, aber für uns auch als Organisation, um besser zu werden, um zu lernen, dass wir daran teilnehmen. Deswegen ist es alleine schon die Teilnahme für uns ein sehr, sehr großer Erfolg und nicht hoch genug einzuordnen. Ich glaube, es wäre vermessen, wenn wir uns jetzt selber zum Favoriten ernennen für dieses Top 4. Ich glaube, wir fühlen uns ganz wohl in der Außenseiterrolle und ja, wollen da natürlich für die ein oder andere Überraschung sorgen. Und das große Ziel wäre natürlich, auch am Sonntag zu spielen.
Dann schauen wir mal, ob das klappt, ob die Braunschweiger auch am Sonntag spielen. Rupert, dir auf jeden Fall vielen Dank. Du tippst +8 für Crailsheim, Robert tippt +12 für Crailsheim. Dann wären die Braunschweiger damit nicht spielbeteiligt am Sonntag. Wir werden sehen, worauf es hinausläuft. Oh, jetzt muss ich mich auch noch festlegen. Ich glaube auch, dass Crailsheim gewinnt mit 10.
Okay.
Ja. Mir ist es gerade so ein bisschen durch Mark und Bein gefahren, als ich gesagt habe, mit 10, weil ich an dieses Verlängerungsspiel gedacht habe. Aber you never know. Das war aus dem Bauch raus. Das ist meistens die beste Entscheidung.
Wir werden sehen.
Robert, vielen Dank für deinen Besuch.
Sehr gern.
Und wir melden uns wieder, wenn wir News aus dem Norden brauchen. Danke dir.
Viel Spaß euch noch.
Danke, bis dann. Ciao, ciao.
Bis bald. Ciao, ciao. Ciao.
So, das war also Rupert Fabig und wir rufen jetzt gleich den nächsten Experten an, würde ich sagen, Robert. Denn wir haben jetzt noch das Duell zwischen Alba und Chemnitz zu klären und rufen da bei Daniel George mal durch, unserem Ostexperten. Oder, würde ich sagen, machen wir direkt, oder?
Ja, absolut. Sind die Niners Chemnitz beteiligt? Ohne Daniel geht da nichts.
Der beste Basketball-Podcast Deutschlands ruft mal wieder an.
Ja, und der beste Ostexperte wartet auf uns.
Ja, ich grüße euch.
Moin.
Servus, Daniel.
Schöne Begrüßung. Servus, Daniel. Robert ist auch mit dabei. Natürlich Alba gegen Chemnitz. Ganz, ganz spannendes Duell, das wir da haben im zweiten Halbfinale. Und wir hören direkt mal in den, als Einstieg in einen Ton von Manager Herold rein. Wenn ich den denn auf die Schnelle finde, hat sich der Stacki wieder gut vorbereitet. So, da ist er. Wir hören mal rein und dann können wir gleich drüber sprechen.
Und ja, wir werden keine Angst vor Berlin haben, auch wenn wir gegen Berlin noch nichts gewinnen konnten in unserer BBL-Historie, in unserer kurzen. Aber so ist das. Und wahrscheinlich wird am Samstag dann die Serie reißen und umgekippt sein. Und ich freue mich drauf. Ich glaube, wir können dann auch am Sonntag die Halle voll machen, auch wenn Alba Berlin uns dann die Daumen drückt.
Also, angriffslustig wäre noch vorsichtig formuliert. Also sehr, sehr cool da. Der Manager der Niners aus Chemnitz, der will von den Besten lernen und, stimmt gar nicht, der will, das kommt später noch im zweiten O-Ton, aber der will da richtig angreifen und Alba rausschießen. Wie siehst du denn die Chancen dafür, Daniel?
Also ich muss erstmal sagen, gewohnt selbstbewusst, aber ich finde, das ist dann Steffen Herold immer so ein angenehmes Selbstbewusstsein. Also bei manchen Kollegen hat man ja so das Gefühl, dass es manchmal dann so ein bisschen übertrieben oder schon kommt ein bisschen arrogant rüber, aber bei den Chemnitzern hat man das gar nicht. Und ich glaube tatsächlich auch, dass er und auch die Mannschaft zu Recht selbstbewusst ist. Also wenn man so gehört hat, was sie jetzt auch nach dem Spiel gegen Bayern so gesagt haben, die haben richtig Bock, die wollen Alba rauswerfen und dann wollen sie das Ding holen. Und ich glaube tatsächlich, also wenn ich wetten müsste jetzt, würde ich glaube ich auf Chemnitz setzen, weil die Quoten glaube ich nicht so schlecht stehen. Und weil sie halt irgendwie Lauf haben und jetzt auch so vom Selbstverständnis noch anders drauf sind als im letzten Jahr und auch zu Beginn dieser Saison. Ich glaube, die haben jetzt so ein Selbstverständnis entwickelt, okay, wir können selbstbewusst sein, wir haben uns das verdient. Wir sind jetzt nicht mehr dieser typische Aufsteiger im zweiten Jahr, sondern wir sind gefühlt eine Mannschaft oder auch wirklich faktisch eine Mannschaft, die auf Playoff-Kurs ist und wir können da selbstbewusst in das Turnier gehen. Also ich glaube, das ist absolut die richtige Herangehensweise. Ich habe gerade auch auf Twitter nochmal einen kleinen Thread gelesen, vom Kollegen Lukas Robert und der schreibt ein paar Zitate zusammen und da stand auch, dass eigentlich im Grunde Vertreter aller Teams selbstbewusst sind. Also ich glaube, das wäre auch der falsche Ansatz, da irgendwie sich kleiner zu machen, als man ist. Aber ich glaube, dass die Niners wirklich auch einen Grund dazu haben.
Ja, also ich war vorhin auch bei der Pressekonferenz. Es war sehr interessant, dass alle vier eigentlich, gut bei Braunschweig, die waren ein bisschen vorsichtiger, aber sonst haben eigentlich alle vier gesagt, sie wollen am Sonntag da ins Finale und dann auch den Pott holen. Also da waren wirklich alle dabei. Es hat ja auch Marco Baldi nochmal rausgestellt, dass das nicht selbstverständlich ist, dass da alle hinfahren und sagen so, und wir wollen den Pott haben. Also das ist diesmal schon so, dass da alle auf Angriff gebürstet sind, auch richtig Bock drauf haben. Und Steffen Herold hatte auch vorhin noch gesagt in der Pressekonferenz, dass sie endlich dieses Selbstverständnis auch entwickelt haben, da in solchen Wettbewerben auch mitspielen zu können. Das finde ich sehr interessant. Werden wir gleich nochmal ein bisschen deutlicher drauf zu sprechen kommen. Robert, ich hatte dieses Spiel so ein bisschen überschrieben mit Schönheit versus Energie. Also die Berliner Schönheit des Basketballs, wie sie ihn praktizieren, gegenüber diesem energetischen, athletischen, kämpfenden Basketball, den Chemnitz mitbringt. Gehst du da mit dieser Einschätzung?
Ja, da gehe ich absolut mit. Wenn es Alba gelingt, ihren Flow zu finden, die Schönheit ihres Spiels zu entfalten, dann werden sie bei diesem Top 4 nicht zu schlagen sein. Weder von Chemnitz noch von den anderen beiden Teams im zweiten Halbfinale. Das heißt, es geht für die Niners letztlich darum, so eklig wie möglich zu sein und den Berlinern das Spiel, nennen wir es, zu vermiesen. Ein bisschen den Spaß am Spiel zu nehmen. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, die Chemnitzer haben. Sie sind in der Topform. Dennoch ist Alba Berlin von der Qualität her, was den Kader angeht, deutlich überlegen. Bei den Chemnitzern muss man auch abwarten, ob Darian Atkins einsatzfähig sein kann. Das könnte auch noch ein entscheidender Faktor werden. Ansonsten, ganz klar, Chemnitz muss die Energie bringen und muss hoffen, dass die Energie so fruchtet, dass Alba nicht in den Flow kommt.
Ja, Mithat Demirel hatte mir gesagt, der ist ja Experte bei uns im Heft gewesen und dieses Interview habe ich Gott sei Dank geführt. Es war sehr angenehm, damit Mithat zu fachsimpeln und er hat gesagt, gerade wenn es gegen den großen Favoriten Berlin geht, musst du sie auf jeden Fall overpowern. Du musst ausnutzen, dass sie viel mehr Spiele bestritten haben. Es gilt daher, eine gute Balance zu finden, die sehr viel Intensität beinhaltet. Andererseits muss man offensiv geduldig spielen, den Ball verteilen. Denn wenn man in den Rhythmus des Favoriten kommt, wird man keine Chance haben. Das ist ja eigentlich genau das, was du auch gerade gesagt hast, Robert, dass man sie da overpowern muss. Daniel, das haben sie jetzt geschafft in den letzten Spielen, haben sowohl Ludwigsburg, die aus einer Champions-League-Woche kamen, da in Grund und Boden gerammt, genauso wie die Bayern. Beide Gegner haben sie overpowered. So könnte es dann auch gegen Berlin funktionieren, oder?
Absolut, also das stimmt natürlich total, was Robert auch gerade gesagt hat. Das eine, das ist ein gestandenes Juli-Team und das andere ist dann eben auch tatsächlich doch ein Aufsteiger im zweiten DBA-Jahr, der vielleicht ein bisschen besser besetzt ist. Das haben wir auch schon vor Saisonbeginn gesprochen, als es normalerweise der Fall ist. Aber ich glaube, die Voraussetzungen sind klar und dann möchte sich Kenntnis, glaube ich, auch nicht auf einmal jetzt die Favoritenrolle irgendwie zuschreiben lassen, auch wenn Alba natürlich auch gewarnt hat. Ich war heute nicht bei der PK und jetzt nicht verfolgt, aber er hat das ja auch mitbekommen. Also da wurde auch schon vor Kenntnis gewarnt, was ja auch nur normal ist. Aber ich glaube tatsächlich, dass das, was ihr angesprochen habt, dass Kenneth bewiesen hat, dass sie genau das können. Also wenn man sich auch anguckt, wer da auf dem Parkett stehen kann, also wenn man jetzt sagt, okay, overpowern für Power steht bei Kenneth auf jeden Fall in den letzten Spielen auch Jonas Richter. Der hat auch eine ziemlich krasse Entwicklung genommen, wie ich finde. Ist ja eingewächst, also wirklich gebürtiger Kenneth, was es ja jetzt auch nicht mehr so oft gibt im Profi-Basketball, dass du es wirklich dann von ganz unten bis nach ganz oben schaffst, also alle Jugendmannschaften durchläuft und dann so ein Highlight feierst. Und das muss man immer noch bedenken, dass er dieses Spiel, und das hat Steffen Herold auch gesagt vor dem Spiel, das ist eigentlich so das größte Spiel der Vereinsgeschichte. Also es gab noch nie was Größeres. Natürlich Spiele, wo es um den Erstliga-Aufstieg ging und so, das war aber auch irgendwie richtungsweisend für den Verein. Aber so eine große Bühne, die gab es für Chemnitz noch nie. Deswegen wollen die das auch einfach genießen. Und ich glaube, Jonas Richter könnte da so ein kleiner X-Faktor sein, gerade auch defensiv, wenn es darum geht, das Spiel zu vermiesen von Alba oder für Alba. Und vorne natürlich auch Isaiah Mike, ja, der hat gegen Bayern wieder mal gezeigt, dass er wirklich echt für Highlights sorgen kann. Und das wissen wir alle, dass es in solchen Duo-Dei-Spielen halt auch immer, das kann halt so ein Momentum-Changer sein, ne? Also wenn er da wieder so einen Dank auspackt wie jetzt gegen Bayern, dann kann das auf einmal auch in die andere Richtung gehen. Also ich glaube, dass Chemnitz auf jeden Fall alles hat, was es braucht, um Alba zu schlagen, was natürlich noch keine Garantie ist. Das ist auch fast am Ende.
Wir haben darüber gesprochen, dass Chemnitz viel Energie braucht, mehr Energie braucht als die Albatrosse. Und ich habe Johannes Thiemann auch genau das gefragt, wie denn das Energielevel gerade so in Berlin ist, um da vielleicht overpowered zu werden. Und der hat recht nüchtern geantwortet, würde ich mal sagen. Wir hören kurz rein.
Klar, wir sind der Favorit auf dem Papier. Aber trotzdem haben wir auch einige Verletzungsprobleme, die uns gerade begleiten. Von daher wird das auf jeden Fall ein toughes Spiel. Aber zum Energielevel muss man sagen, ich glaube, was wir die Woche für einen Luxus hatten mit nur einem Spiel, ist unglaublich. Deswegen können wir mit Energie in das Wochenende gehen. Ich glaube trotzdem, Chemnitz ist ein unglaublich gutes Team, spielt eine unglaublich gute Saison. Das wird auf jeden Fall ein harter Fight.
Also ein harter Fight. Aber ich fand sehr interessant dieser Mittelsatz, den er gebracht hat, dass es so ein Luxus war, dass sie nur ein Spiel unter der Woche hatten. Das spricht ja auch so ein bisschen für den aktuellen Spielplan der Albatrosse. Die hatten ja, ich glaube, 9 Spiele in 20 Tagen. Insgesamt 2022 hatten sie fast doppelt so viele Spiele bisher wie die Niners Chemnitz. Da könnte, glaube ich, so dieser eine Punkt sein, wo man sagt, okay, der Punkt sein, an dem sich die Chemnitz Niners hochziehen können, mit dem sie sich motivieren können.
Ja, finde ich auch. Also, weil, wenn man nur diese Woche sieht, dann hat Johannes Thiemann natürlich recht, aber so gesamt gesehen, was du jetzt auch schon gesagt hast, hat natürlich Alba schon ein krasses Programm und ist einfach, also kann nicht mehr so energievoll spielen wie Chemnitz eigentlich, außer sie ziehen die Energie aus dem Publikum und aus diesem Duo-Dei-Spiel eben. Aber da glaube ich eben, dass Chemnitz in genau solchen Sachen, wenn es um Duo-Dei-Spiele geht und jetzt auch um diese Chance auf dieser riesigen Bühne, und dann noch in Berlin, das ist ja auch noch eine Geschichte, wo wir gerne drüber sprechen können. Das ist ja für Chemnitzer und generell so für Ost, wenn ihr mich immer als Ost-Experten bezeichnet, für alle, die irgendwie im Osten Basketball lieben, ist ja Alba immer so dieses Nonplusultra gewesen. Also man ist halt nach Berlin zum Basketball gefahren, weil wo hätte man sonst hinfahren sollen, ne? Also, und den Chemnitzern, den ging es genauso. Also Alba ist da immer noch so ein schillernder Name, prägender Name und also die Fans, die mitkommen werden und auch beim Public Viewing sitzen werden. Das ist ja ein großes Public Viewing, glaube ich, geplant, Chemnitz. Also so groß, ja, wie es erlaubt ist natürlich. Die werden ordentlich Lärm machen. Also ich will nur sagen, das ist für die auch nochmal sowas, dass es gegen Alba geht, wo die extra Motivation draus ziehen. Malte Ziegenhagen natürlich nochmal extra, ne, als gebürtiger Berliner. Hat jetzt zuletzt nicht, oder im letzten Spiel gegen Bayern zumindest, keine Punkte gemacht. Aber wäre natürlich eine schöne Geschichte, wenn er da nochmal eine größere Rolle spielen kann. Also ich glaube, wenn es um Motivation geht, Es käme schon top an diesem Wochenende.
Lass uns ganz kurz reinhören. Wir haben nämlich einen O-Ton von Malte Ziegenhagen mit am Start, der nämlich genau das auch beleuchtet, auch die Fan-Thematik und so weiter. Sehr interessant und das kann man dann gleich als Grundlage nochmal benutzen.
Dann kommen wir halt raus und spielen halt harte Verteidigung und halten halt andere Gegner wirklich unter 60 Punkten. Und dann kannst du halt auch so ein Spiel gegen Bayern München gewinnen. Und natürlich nehmen wir jetzt diese beiden Spiele besonders, oder jetzt diese drei Siege in Folge, nehmen wir natürlich mit Rückenwind, gehen wir jetzt in dieses Top 4 gegen wirklich sehr schwierigen Gegner, der uns meistens nicht liegt. Ich meine, wir haben ja in Berlin mit 20 fast verloren und hatten bis jetzt auch letztes Jahr nicht wirklich das Glück gegen Berlin in den Partien. Aber wir gehen jetzt halt mit diesem starken Rückenwind da rein und werden natürlich die Energie mobilisieren. Und ganz wichtig sind natürlich die Fans. Also ich denke, das ist ähnlich wie in Crailsheim. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Die Fanlager unterscheiden sich da nicht groß. Und ich meine, wie gesagt, Marco Baldi hat schon gesagt, da würden 10.000 Chemnitzer anreisen, wenn sie könnten, wenn sie dürften. Und ich glaube, das würde ich auch unterstreichen, weil die sind so heiß darauf, dass wir hier die Möglichkeit haben, im Top 4 zu spielen, um den Pokal zu spielen. Das ist eine ganz besondere Sache.
Also genau das, was du auch gesagt hast, Daniel. Das Kartenkontingent war wohl nach Sekunden ausverkauft, das da an die Chemnitzer ging. Da wurde dann noch versucht, über irgendwelche anderen Möglichkeiten an Karten zu kommen. Also das war ganz wild. Und es gibt wohl in der größten Veranstaltungshalle in Chemnitz ein Public Viewing. Auch das wurde da auf der Pressekonferenz nochmal angekündigt. Also da stehen die Fans auf jeden Fall dahinter. Da ist richtig Turbo. Obwohl Chemnitz auch 280 Kilometer von Berlin entfernt ist, wird da eine ganze Fanbase hochfahren. Und das kann, glaube ich, schon auch so einen Unterschied machen, gerade beim Thema Energie.
Ja, was wir da nicht vergessen dürfen.
Dass
wir auch noch andere Fanlager nämlich haben, die der Braunschweiger und die der Crailsheimer. Da wird es spannend zu sehen sein, auf welche Seite die sich schlagen werden bei dem Halbfinale. Und es ist ja nicht selten so, dass sich verbündet auf die Seite des Underdogs geschlagen wird. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Stimmung in der Halle, obwohl das Spiel in Berlin stattfindet, durchaus pro Chemnitz sein wird.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ja. Wird auf jeden Fall spannend. Ich freue mich drauf. Ich habe auch mega Bock drauf, das zu verfolgen. Was ich gerade noch sagen würde, es ist ja so, dass Chemnitz auch wirklich versucht hat, dieses Top 4 nach Chemnitz zu holen. Und die Chancen, die standen wohl auch ganz gut. Das hat der Steffen Herold jetzt in einem Podcast der Kollegen von der Freien Presse erzählt. Den habe ich mir vorher nochmal angehört. Aber es war leider ein Konzert von Santiano geplant in der Messe Chemnitz. Ich weiß nicht, ob ihr Santiano kennt.
Ja, die Piraten. Natürlich. Die Piraten, ja.
Die Piraten. Die Piraten haben das Ganze
echt verloren. Sind die Seemänner, Stucki.
Die nordischen Seemänner. Also auf jeden Fall haben die das versaut. Ne? Also da war ein Konzert halt geplant eigentlich für das Wochenende, was tragischerweise, und jetzt kommt es aber jetzt abgesagt, oder irgendwie vor 2 oder 3 Wochen. Also wäre die Messe eigentlich doch frei gewesen. Und anscheinend hatte die BBL da eigentlich auch Interesse, das nach Chemnitz zu geben, aber da ist dann leider nichts draus geworden. Ja. Und das wäre natürlich nochmal, also dann hätte ich wirklich gesagt, die holen das Ding auf jeden Fall.
Ja, ich bin gespannt. Lass uns nochmal ganz kurz vielleicht auch nochmal auf die Stärken der beiden Teams gucken, nur dass wir es da vielleicht auch nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht auch nochmal auf ein paar Zahlen runterbrechen, dass wir da auch gucken, nicht nur aus dem Gefühl raus sagen, aus dem Bauchgefühl raus, sondern halt auch von den Zahlen her ein bisschen urteilen können. Und da habe ich mir notiert, es ist Allround gegen Defensivstärke, also Allround bei den Albatrossen, die haben eines der höchsten Net-Ratings der Liga und gleichzeitig, also offensiv und gleichzeitig das niedrigste Defensiv-Net-Rating der Liga. Die einzige Mannschaft, die pro 100 Angriffe 99,3 Punkte, also unter 100 Punkten bleibt. Bei den Chemnitzern ist die Defensive auch sehr stark ausgeprägt. Zweitbeste Defensive, wenn wir das Netrating betrachten. Allerdings haben die Chemnitzer offensiv so ihre Probleme. Die drittschlechteste Mannschaft im offensiven Netrating und entsprechend machen die im Schnitt auch 6 Punkte weniger als Alba und das ist ein riesengroßer Unterschied. Also was muss passieren, dass Alba das Ding locker heimfährt oder auch, dass Chemnitz da tatsächlich eine Chance hat, also jetzt rein sportlich gesehen. Daniel?
Naja, du hast es ja schon erwähnt, also was muss passieren, wenn Chemnitz offensichtlich absolut gar keinen Rhythmus findet und eben nicht mit dieser großen Energie rauskommt, dann hat Alba natürlich irgendwo ein leichtes Spiel. Also was Robert ganz am Anfang auch schon gesagt hat, wenn Alba sein Spiel durchzieht und da wirklich an beiden Enden irgendwie konzentriert spielt, dann sieht es trotz allem irgendwie schwierig aus für Chemnitz, glaube ich, am Ende des Tages. Also wie wir schon gesagt haben, wir sind natürlich der Underdog, von daher.
Also gehört auch, Robert, aus deiner Sicht ein Hauch Glück dazu, oder nicht nur ein Hauch, sondern eine große Portion Glück dazu, dass Alba einen schlechten Tag erwischt. Das kann man natürlich zu einem bestimmten Maße mitgestalten, aber irgendwann, wenn Alba halt Alba Basketball spielt und da drin ist, dann wird es auch schwer.
Ja, ich glaube, da sind wir uns alle einig, dass Alba das talentiertere Team ist als die Niners Chemnitz, der haushohe Favorit ist in diesem Spiel. Aber das ist ja das Schöne. Wir haben ein Do-or-Die-Spiel und in dem Do-or-Die-Spiel kann einfach viel passieren. Da spielt Spielglück eine Rolle, da spielt Tagesform eine Rolle, da spielt auch die Taktik eine Rolle. Die Chemnitzer switchen sehr viel in der Verteidigung. Das könnte ich mir vorstellen, dass gegen Alba eigentlich ganz gut funktioniert. Vor allem, weil die Chemnitzer eben diese Athletik in der Mannschaft haben, um das so praktizieren zu können. Klar, muss bei Chemnitz alles passen. Bei Alba sollte dann im Optimalfall nicht alles passen, wenn es für den Finaleinzug langen soll. Aber in einem Spiel, wieso nicht?
Wer sind so die extremen oder die wichtigsten Spieler für dich, Daniel, bei diesem Spiel? Ich denke mal, dass Trent Lockett sicher einer sein dürfte, der Verantwortung übernehmen wird, weil er einfach diese Spiele schon kennt, diese großen Schlachten schon geschlagen hat, mal Euroleague-Erfahrung hat und so weiter und so fort. Also auf Chemnitzer Seite würde ich sagen, er ist so mit der wichtigste eigentlich, den die Chemnitzer haben. Nicht nur vom Spielerischen her, sondern auch so für die komplette Mannschaft.
Genau, da wollte ich gerade sowieso reingrätschen. Passt gut, dass wir darüber jetzt sprechen. Also auf jeden Fall Trent Lockett, weil seine Begründung passt ja perfekt, weil er eben die Erfahrung auch hat. Und Franz Messener, das ist, glaube ich, auch ganz wichtig, der ja schon irgendwie dann auch einer der Anführer ist des Teams und der jetzt noch nicht in so riesigen Finals gestanden hat, aber der ja auch schon international gespielt hat und da schon massig Erfahrung mitbringt und dem ich auf jeden Fall auch zutraue, da in so einem Spiel das Team anzuführen. Aber sich auf ein Prozess zu legen, würde, glaube ich, auch dem Chemnitzer Spielstil irgendwie nicht gerecht werden. Also da wird es dann tatsächlich wie immer bei Rodrigo Pastore auch auf die Mannschaft ankommen. Und da habe ich ja vorhin schon zwei Akteure noch genannt, die spannend sein werden. Also Jonas Richter hat wirklich einen richtig guten Job gemacht, auch weil Darian Atkins jetzt nicht dabei war, wo er noch nicht ganz feststeht, ob und vor allen Dingen wie viel er dann jetzt auch spielen können wird. Und ja, also das sind so dann drei Akteure, die spannend sind und Isaiah Mike auch ganz spannend. Haben wir bei uns im Heft auch als X-Faktor betitelt, aus den genannten Gründen. Also das sind so die Leute, die ich bei Chemnitz auf jeden Fall auf dem Zettel haben würde. Und noch ganz spannend ist Gerald Robinson. Der wollte ja mit Chemnitz im Sommer unbedingt ins Finale und ist dann abgewandert. Irgendwie auch ein bisschen eine tragische Geschichte. Also er hat ja noch mitgeholfen, Chemnitz ins Top 4 zu bringen und hat mir schon zu Saisonbeginn gesagt, ich will hier einen Titel gewinnen. Unbedingt. Wo ich am Anfang dachte, das ist vielleicht ein kleiner Scherz, weil also damals konnte man das wirklich noch nicht so absehen, aber er hat es tot ernst gemeint und hat es ja zumindest auch mit dem Team ins Top 4 geschafft. Spielt jetzt in Italien übrigens auch im Pokalfinale, wenn ich das richtig verfolgt habe, oder im Top 4. Also hat es dann da auch noch geschafft. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Ersatz, der für ihn verpflichtet wurde, der passt aber auch gut in die Mannschaft, auch wenn es vielleicht jetzt kein X-Faktor sein wird, aber Eric Washington, der macht dann auch einen guten Job und passt eben auch in dieses Teamgefüge. Also es geht, vielleicht eine kleine Phrase, aber wirklich nur über die Mannschaft auch für Chemnitz in diesem Spiel.
Robert, für wen plädierst du bei den Albatrossen? Meta Demirel hat im Interview gesagt, die Stützen Maudolo, Luke Sigma und Markus Eriksson müssen funktionieren. Was fehlt, wenn sie nicht dabei sind, hat man in dieser Saison schon gesehen. Also wer ist da für dich die wichtigste oder wer sind die wichtigen Personalien? Oder ist es vielleicht sogar Chris Komatschi, der das Spiel komplett verändern kann?
Chris Komatschi kann das Spiel komplett verändern. Ich weiß nicht, ob er der X-Faktor im Halbfinale werden will. Markus Eriksson wird ja, wie man hört, ausfallen vermutlich. Oder die Alba ziehen ihn ganz kurzfristig als Joker. Weiß aber dann auch nicht, ob er aus so einer langen Verletzungspause direkt X-Faktor sein kann. Klar wird der Hauptpunkt an Verantwortung bei Maudolo und Luke Sigma liegen, weil es einfach die beiden konstantesten Akteure sind im Berliner Kader. Aber der Alba-Kader, Entschuldigung, ist so ausgeglichen, dass da immer einer nach vorne treten kann. Es kann auch sein, dass Johannes Thiemann auf einmal der entscheidende Mann wird. Oder eben angesprochener Chris Komatschi. Vielleicht haut Tamir Blatt mal einen raus. Jalen Smith kam zuletzt immer besser in Form. Also die Mannschaft der Berliner ist extrem ausgeglichen und Ich glaube, es ist schwer, den einen X-Faktor zu benennen. Wenn Lo und Sigma funktionieren, ist für Alba schon sicherlich viel gewonnen.
Ja, da hat Mita Demirel vor allem auch gesagt, dass sie an Routine verloren haben. Und diese beiden, die wissen halt, wie man die ganz großen Spiele spielt und wie man sie auch gewinnt, sieht man auch daran, dass sie aktuell deutscher Meister sind und deutscher Vizepokalsieger. Wenn Alba Berlin jetzt also den Pokal holen würde, dann wären sie alleiniger Rekordpokalsieger. Aktuell stehen sie da noch mit 10 Titeln gleich mit Bayer Leverkusen übrigens. Also das auch ein ganz interessanter Faktor, warum die Berliner da vielleicht nochmal einen Hauch extra Motivation haben, um durch dieses Turnier hindurchzufegen. Wir haben nochmal Steffen Herold als O-Ton in einer zweiten Version, auch ganz interessant. Und dann sprechen wir gleich noch, Daniel und Robert, über eure Tipps und dann vielleicht auch tippen wir das Turnier noch zu Ende in unserer kurzen Tissot Overtime. Also jetzt erstmal Steffen Herold.
Ich glaube schon, dass es harte Arbeit ist über viele Jahre mit auch vielen harten Rückschlägen, aber dass wir dann auch eine hohe Konstanz und Kontinuität in den handelnden Akteuren bewahrt haben. Uns auch dann von Rückschlägen, sagen wir mal, da nicht panisch reagiert haben, sondern immer dran geglaubt haben und das geteilt und dann einfach diesen Glauben auch in die Stadt getragen, in die Stadtgesellschaft und in die Region und sich dann von als Lokomotive angestellt und dann von der Energie gelebt. Und ich glaube, das ist unser DNA. Und die verraten wir nicht, da versuchen wir treu zu bleiben. Wir brauchen dann auch Kritiker von außen, die uns dann immer wieder auf den Boden holen, wenn wir vielleicht drohen abzuheben. Und dann wollen wir uns mit den Besten messen, wir wollen von den Besten lernen.
Ja, das können sie jetzt in diesem Halbfinale von den Besten lernen. Alba Berlin ist eine der besten Mannschaften in dieser Liga, unbestritten und aktuell, aber 2 Plätze hinter ihnen in der Tabelle. Hat natürlich auch mit den Spielen zu tun, die Alba noch nachholen muss. Aber beide mit einer Siegesserie von aktuell 4 Spielen in der BBL. Das ist, glaube ich, auch nochmal so ein Faktor. Beide kommen damit richtig guter Laune rein in dieses Spiel. Und jetzt natürlich die Frage, wie geht's aus? Daniel, was glaubst du?
Ich glaube, dass Chemnitz die Sensation packt, aus den Gründen, die wir schon genannt haben. Also ich glaube, dass sie mit mehr Power ins Spiel gehen und dass sie das irgendwie ziehen werden. Und dass sie weiterkommen. Auf jeden Fall ins Finale. Soll ich dann auch jetzt schon sagen, wie das Finale dann ausgeht?
Ja, gleich, das weiß er auch schon. Die Glaskugeln müssen da im Osten besonders gut wirken bei dir. Aber sag doch erstmal, wie hoch die Chemnitzer das Ding gegen Alba gewinnen, so ungefähr zumindest.
Ah, die gewinnen das mit 2 Punkten durch einen Dreier von Malte Ziegenhagen aus der Ecke.
Okay. So genau sogar. Sehr gut.
Und Daniel Robert ist guter Drehbuchautor.
Ja, das glaube ich auch.
Chemnitzer Dramen.
Robert, was ist
ja,
dein gut, Tipp?
Ja, ich befürchte für dieses Pokal-Top 4, ich befürchte tatsächlich, dass wir wenig Spannung sehen werden. Also ich habe vorher schon auf plus 12 für die Merlins getippt. Hier gehe ich noch deutlicher. Ich sage, es wird plus 18 für Alba Berlin.
Das ist ja langweilig, Robert. Das ist ja langweilig.
Ja, es ist langweilig. Ich würde mich riesig freuen, wenn es wie von dir beschrieben kommt. Mir fehlt aktuell nur der Glaube ein bisschen daran.
Ja, einer muss bei der Realität bleiben. Das ist vollkommen in Ordnung.
Ich bin da auch Realist und glaube auch, dass Alba mit plus 20 durchgehen wird. Und dann hätten wir zumindest nach unseren Tipps aktuell Crailsheim und Alba im Finale. Wen hättest du denn im anderen Halbfinale getippt?
Boah, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass es Crailsheim da packen wird und dass wir ins Finale kommen werden. Und okay, dann hätte man ein Finale Chemnitz gegen Crailsheim. Und das wird, glaube ich, dann wäre richtig, richtig spannend. Also wenn wir jetzt aus unbeteiligter Zuschauersicht sprechen, fände ich das fast noch attraktiver als Alba gegen wen auch immer. Chemnitz gegen Crailsheim ist ein richtig geiles Finale aus meiner Sicht.
Ja, dann lass uns doch mal kurz die Tissot Overtime starten und dann einfach in dieser Tissot Overtime dann noch das Finalergebnis, den Pokalsieger tippen. Also Robert, wen hast du als Pokalsieger? Du hättest ja Crailsheim und Alba im Finale. Wer macht's und in welche Richtung geht's da?
Ja, ich bleib bei meinem realistischen Tipp, aber schieb gleich noch was da hinterher zum Daniels Finale, Crailsheim-Chemnitz. Also ich glaube, Alba macht's. Was habe ich getippt? Plus 18 im Halbfinale gegen die Niners Chemnitz. Und ich glaube, in ähnlichen Sphären plus 17 im Finale gegen Crailsheim. Aber sollte es wirklich zum Finale Crailsheim-Chemnitz kommen, Da gebe ich Daniel vollkommen recht. Ich glaube, das wäre ein geiles Finale, weil wir dann auch wirklich zwei absolut enthusiastische Fanlager haben werden. Dann glaube ich, werden es die Merlins machen. Wobei ich die Chemnitzer auf dem Papier dann vielleicht favorisiert hätte, aber das glaube ich, das wäre ein Spiel mit Drama-Potenzial, Crunch-Time bis ganz zum Schluss. Da sähe ich dann die Merlins knapp vorn.
Und bei dir, Daniel, wie sieht's da aus?
Ja, also wenn ich meine Glaskugel mal kurz ausschalte, dann muss ich sagen, das Spiel wird auf jeden Fall also total ausgeglichen sein und mega spannend, wie Robert es auch schon gesagt hat. Und ich glaube, das könnte man wirklich nicht prognostizieren. Also im Finale Chemnitz gegen Kreisland ist ja total offen. Aber ich halte mal die Ostfahne trotzdem mal hoch als von euch einander Ostexperte und sage +5 für Chemnitz.
Okay, dann können wir doch so machen, dass Robert dir, wenn Chemnitz das Ding holt, ein Helles schickt aus München und du ihm ein Schwarzbier runterschickst, wenn es dann doch die Merlins werden.
Eine gute Idee, das machen wir.
Der nächste Bierdeal. Ich habe mit unserem Hörer Steffen Richter ja schon Bier verwettet, weil ich die Gießen 46ers ja in der BBL so gut getippt habe. Aber die verlieren ja die ganzen knappen Spiele. Aber gut.
Oh. Ja, also
Also aktuell
mein
muss
Tipp.
ich löhnen, glaube ich.
Ja, das glaube ich auch. Mein Tipp ist, dass es Alba zweimal mit 20 durchgeht. Also im Halbfinale und im Finale, jeweils mit 20.
Also wir können
Du
wir
hast
uns
vorher,
natürlich
vorher hast du noch
nehmen.
defensiver getippt, Stucky.
Bitte?
Vorher hast du noch
Ja,
defensiver getippt
12,
bei Alba.
10, ich habe 10 gesagt, ne? Dann machen wir 10 und 20. Ich weiß, ja, es ist ein Hin und Her, aber es ist 10 und dann machen wir 10 und 20. Das passt, aber Alba macht es auf jeden Fall deutlich, glaube ich.
Ich wollte noch sagen, wir müssen ja nicht im Bier wetten. Es gibt ja auch andere schöne Dinge. Wir können auch um Ohren wetten. Tissot hat schöne Ohren, habe ich gehört.
Ja, das stimmt, das stimmt. Wir bleiben erstmal beim Bier, würde ich vorschlagen.
Ja, wir müssen mit Tissot aus der Schweiz einfach mal wetten.
Genau, das wäre gut, das wäre gut. Wäre eine gute
Nein, ich bin
Idee.
gespannt auf jeden Fall. Also es ist wirklich so ein Top 4, wo man sagt, okay, es ist alles offen und man freut sich einfach drauf. Also auch wenn Alba der Favorit ist, aber ja, ist trotzdem irgendwie auch anders als in den vergangenen Jahren aus meiner Sicht. Also dadurch, dass auch so coole Organisationen und auch so gefühlt so Projekte fast schon, will ich mal nennen, dabei sind, so wie auch Kreisheim und selbst Braunschweig und vor allen Dingen auch Kreisheim in Chemnitz und mit diesen Fanlagern, glaube ich, wird es einfach total Spaß machen das Wochenende.
Das glaube ich auch. Daniel, herzlichen Dank für deinen Besuch hier bei uns und für deine Expertise.
Sehr gerne und bis bald.
Bis bald.
Wir hören uns, Daniel.
Ciao, ciao,
Mach's
danke
gut.
dir.
Ciao, ciao.
Also ganz spannende Ausgangssituation vor dem Top 4 am kommenden Wochenende und wir hoffen einfach inständig darauf, dass es nicht dazu kommt, dass das Top 4 wieder verschoben werden muss wie im letzten Jahr. Es wird alles dafür getan, auch von Ligaseiten aus und ich glaube, dann können wir uns eigentlich hoffentlich dann am Sonntag treffen und über den Sieger sprechen, Robert.
Ich gehe davon aus, dass wir am Sonntagabend den ersten Titelträger der Saison haben, ja.
Ja. Aus deiner Sicht Alba Berlin, aus meiner Sicht Alba Berlin, Daniel tippt auf Chemnitz.
Die Niners
Ja,
Chemnitz.
und Rupert haben wir gar nicht gefragt, wie er weiter tippen würde. Shame on us.
Am Ende kommt es sowieso anders, Stucky.
Ja,
Das ist das
genau.
Schöne am Sport.
Am Ende kommt es anders, als man denkt. So sieht's aus. Also, genießt das Pokalwochenende. Wir freuen uns. Am Sonntag gibt es dann wahrscheinlich eine bisschen kürzere Version. Schauen wir mal drauf. Werden euch da aber natürlich trotzdem vollstes Entertainment bieten. Bis dahin, macht's gut. Schaut euch den Pokal an und freut euch über schönen Basketball. Bis dahin, ciao, ciao.